vielleicht das Menschlichkeit, die Leute als auch heißt. Zu viel Fallrespekt für Gerechtigkeit. Gemeinsam gestalten, es ist an der Zeit. Rassismus macht, also lern uns erlaubt. Steht für Demokratie ein, sei niemals verbaut. Pflege braucht Herz, Haltung und Mut. Wir machen die Zukunft, wir machen sie gut. Deine Stimme zählt in der Pflege und im Land. Wir messen sind wir stark, Hand in Hand. Wir mit Halt und wir machen's wahr. Demokratie gestalten, Jahr für Jahr.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute wieder in der wunderschönen Reihe von der Initiative Pflege gegen Rechts. Wunderschönes Thema, nämlich Interprofessional in Health Professions mit Mario und Selina. Mögt ihr euch mal selber vorstellen und auch hier an dieser Stelle Ladies First.
Danke, merci vielmal. Ich darf ja tatsächlich schon zum zweiten Mal bei dir Gästin sein. Mein Name ist Selina Mooswald. Ich bin Pflegeexpertin, mache gerade mein PhD und arbeite in der Schweiz. Ich habe da sowohl klinische Erfahrung, dass ich im Spital gearbeitet habe als APN, als auch jetzt aktuell gerade in der Langzeitpflege.
Dann auch noch kurz zu mir. Ja, hallo, Mario, mein Name. Ich bin Notfallpfleger und studiere seit einiger Zeit interprofessionelle Gesundheitsversorgung eben an der ASH in Berlin.
Dankeschön, das passt ja schon perfekt ins Thema und wir gucken heute auch ein bisschen in den Deutschland-Weiz-Vergleich. Natürlich darf ich wieder die Pflegepädagogin spielen und euch erstmal ein paar Definitionen vorlesen, damit auch das Fachwissen da bleibt.
Das Fachwissen.
Und zwar gucken wir uns die Begriffe so ein bisschen an, nämlich wir wollen ein bisschen abgrenzen zwischen interprofessional, multiprofessional und interdisziplinär und intraprofessionell. Die Begriffe, könnte man sagen, sind oft unterschiedlich definiert, je nach Literatur und für viele Auszubildende auch durchaus sehr verwirrend. Die kann man gerne mal durcheinander hauen. Interprofessional oder interprofessionell. Als Definition wird hier beschrieben in vielen Fachliteraturen, dass es verschiedene Berufsgruppen sind, die gemeinsam arbeiten und koordinieren, gleichberechtigt an einem Ziel. Es findet ein Austausch auf Augenhöhe statt mit gemeinsamen Entscheidungsfindungen und Verantwortungsübernahme. Fokus ist die Zusammenarbeit dieser verschiedenen Berufe. Beispiele können sein Ärztinnen, Pflegefachpersonen, Ergotherapeutinnen, die planen dann die Versorgung eines Patienten oder Patientinnen. Ziel ist die integrierte Versorgung durch abgestimmte Zusammenarbeit. Multiprofessionell ist sehr ähnlich, auch wieder mehrere Berufsgruppen sind parallel beteiligt, arbeiten aber eher nebeneinander her, mit weniger Abstimmung und häufig ohne gemeinsame Entscheidungsprozesse. Fokus liegt darauf, dass mehrere Berufe zwar zusammenarbeiten, aber hier keine echte Zusammenarbeit entsteht und Ärztinnen eher Therapien anordnen oder Diagnostik und Pflegefachpersonen diese dann ausführen oder für Therapeutinnen etwas angeordnet wird. Es ist sehr arbeitsteilig, ohne zwingende Koordination. Interdisziplinär, Personen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen arbeiten zusammen, um komplexe Probleme zu lösen, meist mit akademischen, forschungsbezogenem Kontext. Also wir haben hier dann auch verschiedene Qualifikationen und einen Qualifikationsmix. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Fachrichtungen zwischen Medizin, Psychologie, Soziologie auf zum Beispiel einer Station, wo dann auch noch Sozialarbeiter, Psychologen und andere Mediziner arbeiten. Ein Forschungsteam aus Medizin, zum Beispiel Informatik und Ethik, entwickelt eine digitale Gesundheitslösung, ist oft als wissenschaftlich fundierte und fachübergreifende Lösungsansätze verstanden. Und wenn wir dann noch sagen intraprofessionell, wäre die Definition, dass Personen aus einer Berufsgruppe hier auch mit einem Qualifikationsmix zusammenarbeiten. Das meinen zum Beispiel alle aus der Pflege, wo wir dann Pflegehelfer, Pflegeassistenten, normale Pflegefachpersonen und vielleicht auch studierte Pflegefachpersonen auf einer Station haben. Selbst wenn wir sagen, wir haben nur eine Qualifikationsstufe, also alles sind Pflegefachpersonen auf dieser Station, können auch im interprofessionellen Arbeiten hier verschiedene Aufgaben verteilt werden. Der eine ist Apothekenbeauftragter, der nächste hat vielleicht eine Qualifikation in Wundmanagement und der nächste ist Praxisanleiter. Diese interprofessionelle Arbeit hat den Sinn, sich der Zusammenarbeit innerhalb einer Berufsgruppe gut abzustimmen. Und ein Beispiel ist natürlich klassisch hierfür die Pflege, um seine Aufgaben gut zu verteilen. Da unterscheidet man dann natürlich auch noch so was wie Bereichspflege und Funktionspflege, um verschiedene Arbeitsorganisationsformen zu machen. Letzte Definition wäre dann Health Professions. Aber ich möchte erst wissen, wie ihr eure Arbeitswelt einschätzt. Was davon habt ihr multiprofessionell, interdisziplinär oder? Selina darf gerne anfangen.
Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir bei uns interdisziplinär arbeiten. Wir haben natürlich in der Schweiz einen anderen Kontext mit mehr Akademisierung von Pflegefachpersonen, sowohl im Spital als auch in der Langzeitpflege. Und ich erlebe hier dadurch einen anderen Diskurs auf Augenhöhe, den man gemeinsam führen kann mit den verschiedenen Disziplinen. Im Spital zum Beispiel war das so gewesen, dass wir verschiedene Fachgremien hatten, wo wir gleichberechtigt verschiedene Problemstellungen angegangen sind aus dem Fachbereich der Neurologie und Neurochirurgie, wo gemeinsam geguckt wurde, wie können wir dem begegnen zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten oder zum Wohle des Behandlungspfades. Das heißt, da auf jeden Fall eine bessere Augenhöhe, als ich das zum Beispiel in Berlin kennengelernt habe.
Dankeschön. Nun Mario.
Ja, ich arbeite ja in der Notaufnahme und in Deutschland haben wir leider immer noch keine monodisziplinäre Notfallmedizin, sondern eigentlich eine interdisziplinäre Wissenschaft. Wir haben unterschiedliche Fachabteilungen, die praktisch zusammen in der Notaufnahme arbeiten und auf die Pflege speziell runtergebrochen arbeiten wir ja interprofessionell. Also wir haben unterschiedliche Professionen, auch Notfallsanitäter zum Beispiel, die bei uns direkt in der Notaufnahme am Patienten arbeiten. Intraprofessionell natürlich auch automatisch. Wir haben unterschiedliche Qualifikationen von der MFA bis zur normalen dreijährig ausgebildeten Pflegekraft und auch ja, Fachpflege oder teilweise sogar auch akademisierte Pflegekräfte.
Gut, ich ergänze, interprofessionell habe ich auch erlebt, weil ich lange in einer neurologischen Frühreha gearbeitet habe. Da mussten wir uns sehr gut uns abstimmen mit Ergotherapeuten. Wer macht morgens das Waschtraining? Wann holt der Physiotherapeut den Patienten raus? Und ähnliche Dinge, sowie natürlich auch intraprofessionell, weil man ja innerhalb des Teams sich auch gut abstimmen musste. Health Professions. Wir wollen ja eigentlich nicht nur bei der Pflege bleiben, sondern kurz mal auch gucken, weil wir haben ja viele Berufe, weil wenn wir hier über Zusammenarbeit reden, definieren wir das auch noch schnell. Health Professions sind Berufe im Gesundheitswesen, die sich mit der Vorbeugung, Diagnostik, Behandlung und Betreuung von Krankheiten sowie der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden befassen, also Prävention machen. Sie umfassen medizinische, pflegerische, therapeutische und weitere gesundheitsbezogene Berufe oder Fachrichtungen und arbeiten häufig interprofessionell zusammen. Da kann sowas wie MTA, MTF, MTR, also medizinisch-technische Assistenten, medizinische Radiologieassistenten und. Also es gibt da ja schon verschiedene Berufe, die wir jetzt hier nicht immer gleich auf dem Schirm haben, weil oft hat man ja die Therapeuten, die MedizinerInnen und die Pflegefachpersonen im Kopf. Kommen wir zu den Interviewfragen.
Die Interviewfragen.
Diesmal darf der Mario anfangen. Was hat dich damals dazu bewegt, deinen Beruf im Gesundheitswesen zu wählen und wie kamst du auf die Idee, dich jetzt zu akademisieren und ins Studium zu gehen?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also in der Schulzeit wusste ich lange Zeit eigentlich nicht genau, wohin mich meine Reise führen wird. Bin dann auf der FOS gelandet, auf dem Sozialzweig und habe da das erste Mal eigentlich so Kontakt zum Pflegeberuf gehabt. Habe da ein Praktikum einmal auf einer ja eigentlich allgemeinchirurgischen Station gemacht und einmal auf so einer urologisch-geriatrischen Station. Ja, und das fand ich dann eigentlich ziemlich spannend. Dann ist mein Opa noch wirklich schwer eigentlich an Demenz erkrankt und ich habe dann da auch privat halt irgendwie Kontakt zu Pflegeheimen, der Pflegeheimen Pflege insgesamt gehabt. Und dann dachte ich mir, okay, das probieren wir jetzt aus. Und dann bin ich ja eigentlich längere Zeit über verschiedene Stationen, verschiedene Häuser in der Pflege unterwegs gewesen und seit 8,5 Jahren eigentlich jetzt in der Notaufnahme gelandet und habe da für mich meinen Fachbereich eigentlich gefunden. War da sofort begeistert, habe dann Weiterbildungen gemacht und diese berühmt-berüchtigten Buchstabenkurse gesammelt. Und irgendwann vor 2,5 Jahren dachte ich mir dann, es ist vielleicht Zeit, irgendwie über den Tellerrand hinauszuschauen und mich doch noch zu akademisieren und habe da von diesem Studiengang eben gehört und mich dann dafür entschieden. Interprofessionelle Gesundheitsversorgung heißt der kurz IGO und gibt es eben an der ASH, an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin und noch 2-3 Mal in Deutschland.
Danke. So, jetzt die Lady in der Runde darf auch nochmal, Selina.
Ja, also ich hatte tatsächlich eigentlich gar nicht vorgehabt, in die Pflegeprofession zu gehen. Manche haben ja dafür irgendwie schon eine Intuition oder irgendwie Elternteile, die in diesem Bereich arbeiten. Das war bei mir nicht der Fall. Und ich habe lange in der Gastronomie als Barkeeperin gearbeitet und habe dann gedacht, ach, mal so ein Pflegepraktikum, damit man für den Notfall ein bisschen Bescheid hat, was man machen muss. Und habe dann dieses Praktikum begonnen. Das ging dann auch 2 Monate, weil ich dachte, man braucht ja auch ein bisschen Zeit, um ein bisschen was zu sehen. Und durfte dann quasi in dem Praktikum schon mit in den OP und habe auch eine Obduktion mir mit angeguckt gehabt und habe dann irgendwie gemerkt, dass es ein ganz spannendes Feld ist, was sehr viel unterschiedliche Fachgebiete mit einschließt. Das heißt, selbst wenn man sich irgendwie in ein paar Jahren nochmal umorientieren möchte, hat man innerhalb der Profession die Möglichkeit dazu. Und das finde ich wirklich toll an der Pflege. Und dann haben die mir eben gesagt gehabt, damals von dem Praktikum, dass es das als Studium gibt. Und dann habe ich einen dualen Bachelor gemacht gehabt, also Ausbildung und Bachelor parallel. Dann eben den Master in APN und jetzt eben im Doktorat, weil man halt wirklich noch viel machen kann in unserer Profession und es viele Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, den meisten ist ganz oft gar nicht bewusst.
Wunderbar, das war tolle Werbung für unseren Beruf. Kommen wir mal zu einer vielleicht negativeren Sache, nämlich wie habt ihr die Zusammenarbeit erlebt in den Gesundheitsberufen im Alltag? Läuft es nebeneinander her oder eher auch gut? Mario darf natürlich wieder zuerst anfangen. Wie läuft es bei dir in der Notaufnahme? Muss ja eigentlich reibungslos laufen im Notfall.
Ja, die Notaufnahme oder die Notfallpflege ist, glaube ich, ja ein sehr spezieller Bereich der Pflege. Und da würde ich sagen, läuft es eigentlich wirklich gut mittlerweile. Wir arbeiten, wie gesagt, interdisziplinär, interprofessionell und sogar intraprofessionell. Wir haben unterschiedliche Qualifikationen.
So, jetzt darfst du weitermachen, Selina.
Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich sehr unterschiedliche Eindrücke gewonnen habe in meiner beruflichen Karriere in Bezug auf die Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist jetzt einfach nochmal deutlicher geworden durch halt den Wechsel in die Schweiz. Das ist eben noch mehr im Professionsverständnis halt irgendwie für die Pflege gibt und auch wie man dann zum Beispiel im Kontext des Clinical Leaderships halt in einer Visite wirklich dasteht und nicht sozusagen als ärztliche Assistenz wahrgenommen wird, einfach auch noch in dieser Haltung, die dahinter steckt, dass man irgendwie wartet, also so kann ich es zumindest aus Berlin, dass man wartet, der Arzt stellt irgendwie den Patienten vor, den Fall vor, was ist jetzt irgendwie gerade als nächstes noch zu tun, was steht aus und dann wird am Schluss mal kurz von der Pflege gefragt, so habt ihr noch irgendwelche Bedarfe oder irgendwelche Fragen. So, und das kenne ich hier zum Beispiel jetzt nicht so. Wir stehen dann halt da, wir stellen unsere Patienten vor, weil wir verbringen die meiste Zeit mit denen. Wir können am meisten zum aktuellen Stand sagen, wie es dem Patienten geht. Und dann kommt eben der ärztliche Dienst rein, stellt nochmal Diagnosen vor, stellt nochmal Diagnostik vor. Zum Teil ist dann die Apotheke mit dabei und guckt sich eben an, wie die Verordnungen gelaufen sind und ob es Anpassungen braucht, die eben vom ärztlichen Dienst auch nicht gesehen werden. Oder es ist vielleicht nochmal jemand vom Sozialdienst mit dabei, weil es eben um eine Anschlusslösung geht. Das heißt, da sind viel kürzere Wege und ein anderer Kontakt. Und das schätze ich auf jeden Fall sehr. Ich glaube, das hat wirklich was mit der Haltung und mit einem Selbstverständnis innerhalb der Profession zu tun.
Dann leite ich gleich über. Du darfst gleich weitermachen. Was macht unseren Beruf, die Pflege, im Vergleich zu anderen Professionen aus?
Eine ganze Menge. Aber wir haben auch eine Menge Herausforderungen, die unser Beruf mit sich bringt. Dadurch, dass sich natürlich auch viele Professionen aus uns heraus entwickelt haben, zum Beispiel Logotherapie, Physiotherapie und so weiter, die haben ein sehr klares Aufgabengebiet und ich glaube, wir haben ein Problem damit, uns als Profession zu definieren. Wer sind wir? Was ist unsere Identität? Was sind unsere Abgrenzungen zu anderen Berufen? Wir sind irgendwie zum Teil, je nach Kontext und Setting, alles und nichts. Also sobald irgendwas wegbringt, spricht, sobald irgendwie Reinigungsfachpersonen nicht kommen, sobald irgendwie Transporte nicht kommen und. Die Pflege übernimmt alles. So, und ich glaube, das hilft uns nicht gerade bei unserer Profilschärfung im Kontext vom Professionsverständnis, dass man sagt, hey, das sind wir und das machen wir nicht. Und das genau machen wir. Da ist auch so ein Verantwortungsgefühl, was zum Teil halt in Deutschland nicht so gerne übernommen wird, wenn es darum geht, mehr Kompetenzen zum Teil auch zu übernehmen, wenn die Chancen da sind, weil wir vielleicht Unsicherheiten haben, weil wir vielleicht aber auch geschichtlich-historische Aspekte noch mittragen, die wir noch nicht ausgeräumt haben und wo ich jetzt ganz viel Hoffnung einfach in die neuen Generationen setze.
Sehr gut, das hätte ich auch gleich im Anschluss gesagt. Das ist ja auch historisch gewachsen. Aber Mario, du darfst gerne ergänzen.
Ja, Selina hat es ja schon angesprochen. Also das sind auf der einen Seite ist das natürlich eine Herausforderung, aber ich glaube, das ist auch eine große Chance in der Pflege, dass wir eigentlich nach 3 Jahren Berufsausbildung erst recht jetzt im Zuge der Generalistik ein so breites Spektrum eigentlich an Einsatzorten und Aufgabengebieten haben und man einfach ja seinen Weg schon finden kann, wenn man denn bereit ist, unterschiedliche Bereiche anzuschauen. Pflege ist unglaublich breit und das ist für mich eigentlich die größte Chance, die man in dem Beruf hat.
Da findet jeder seine Spielwiese, so nach dem Motto. Die letzte Frage würde ich eigentlich denken, haben wir schon irgendwie beantwortet, weil die war nach den Herausforderungen und Chancen. Ich würde sagen, das doppelt sich dann schon fast, wenn wir jetzt darüber auch gleich noch sprechen. Deshalb würde ich lieber zu dem Ländervergleich nochmal kurz überleiten, weil der ist ja auch elementar. Deswegen sitzen wir hier.
Das Wichtigste.
Schweiz versus Deutschland, Unterschiede und Chancen. Bei der Berufsausbildung und Akademisierung. Na, wie ist es in der Schweiz?
Ja, also tatsächlich sehen wir natürlich einen höheren Grad an Akademisierung, was auf jeden Fall einen Unterschied macht zu, wie ich eben schon gesagt habe, der Haltung und eben auch dem Selbstverständnis im interdisziplinären oder interprofessionellen Kontakt. Und es ist auch weniger außergewöhnlich, sage ich jetzt mal, wenn man zum Beispiel ein Doktorat in der Pflege macht. Es ist natürlich immer noch toll, aber es ist halt mehr verbreitet. Und wenn ich da dann halt irgendwie in Deutschland gucke, da sehen wir halt einfach mit so einer niedrigen Akademisierungsrate unterwegs, wo wir, ich glaube, beim letzten Mal haben wir schon gesprochen, als wir den APN-Podcast hatten, irgendwie unter 5%, also wirklich noch weit davon entfernt, auf internationalem Niveau mitreden zu können. Wenn wir jetzt zum Beispiel eben Schweden gucken, die halt irgendwie die Vollakademisierung haben und 50% Masterabschlüsse. Österreich haben wir die Vollakademisierung, auch wenn natürlich auch da noch Verbesserungspotenzial ist und eben dieser Unterschied zwischen Akademisierung und Ausbildung noch nicht so gegeben ist, auch im Kontext der Präsentation im Klinikalltag. Genau, das heißt, wir sehen auf jeden Fall Fortschritte, aber man kann natürlich immer noch weitermachen, auch im Kontext eben von APN, dass es eben Masterabschlüsse gibt, die in der direkten klinischen Versorgung bleiben und dort auch Kompetenzen bekommen, auch gesetzlich geschützt sind, institutionell gut eingebettet sind. Da sind wir auch hier noch nicht so weit, wie man sich das wünschen würde, wenn man international guckt. Aber ein Stückchen weiter sicherlich als Deutschland. Aber da würde ich Mario einfach das Wort für Deutschland übergeben.
Ja, du hast es ja eigentlich schon angesprochen. Bei uns hier in Deutschland ist die Akademisierung, glaube ich, einfach noch im Aufbau. Die Pflege jetzt speziell, also als ich 2011 die Ausbildung gemacht habe, da hat man gerade diesen dualen Pflegestudiengang eingeführt gehabt. Die Aufgabengebiete und Kompetenzen waren da auch noch nicht wirklich klar geregelt und man konnte das halt machen. Und welche Aufgabengebiete und welche Einsatzmöglichkeiten man danach eigentlich hat, das wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht. Hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert, also zumindest bei mir am Haus kann ich sagen, haben wir jetzt Pflegespezialistenstellen, Pflegeexpertenstellen. Man versucht nach und nach auch die akademisch ausgebildeten Pflegekräfte einzubinden, ist immer noch ausbaufähig und sind, wie du vorhin auch schon gesagt hast, glaube ich, insgesamt auch noch sehr, sehr wenige. Das Tolle an meinem Studiengang ist praktisch, dass es auch eigentlich allen anderen Healthcare Professions praktisch die Möglichkeit bietet, irgendeine Art von Bachelor-Abschluss zu gewinnen. Also wir haben Logopäden, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, die sich so sehr schwer tun, irgendwie sich akademisch weiterzubilden.
Super, also ich mache mal die Chancen dazu. Die Schweiz hat mehr akademische Abschlüsse und somit auch mehr Karrierewege. Es ist implementierter und da kann man ein bisschen abgucken. Auch Forschung und Führung sind stärker integriert als in Deutschland und man guckt ja gerne mal in so einen Ländervergleich. Wir machen die nächste Kriterium zum Vergleichen, nämlich die interprofessionelle Zusammenarbeit. Wie ist die denn in der Schweiz?
Genau, da hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, das ist halt einfach eine andere Grundhaltung, die schon da ist. Und ich beziehe mich natürlich immer wieder auf APN, einfach weil ich da mich auch gesetzlich mit besten auskenne. Es gibt halt schon Vorreiterkantone, wie zum Beispiel den Kanton Watt, die Nurse Practitioner gesetzlich verankert haben, die dann selber Verordnungs- und Verschreibungskompetenzen besitzen und natürlich dadurch auch ganz anders auf Augenhöhe mit anderen Health Professions agieren können. Sie haben eine ganz andere Legitimationsgrundlage, was natürlich toll ist und auch was hermacht im interprofessionellen Diskurs. Und da ist nicht dieses Hierarchiegefälle so groß, wie ich das halt eben noch aus Berlin kenne. Es ist eine andere Art von Lobbyverständnis, auch wenn natürlich die Pflegeprofession hier sich noch weiter organisieren muss und auch hier eben viel noch modellhaft zum Teil gearbeitet wird, je nach Kanton mit den verschiedenen Projekten. Deswegen auch da gibt es noch Verbesserungsbedarf, aber ich denke, sie sind auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum am weitesten fortgeschritten, was das angeht. Und auch eben, wenn ich zum Beispiel daran denke, wie ich Schwester Selina genannt wurde in Berlin, auch von anderen Professionen, weil das halt irgendwie so die Ansprache, die offiziell ist. Und hier ist man eben Frau Moosbald, auch von Patientinnen und Patienten, auch von Bewohnerinnen und Bewohnern. Und man denkt so, vielleicht hat das irgendwie eine andere Nähe-Distanz-Wirkung. Ist tatsächlich nicht so. Also ich habe trotzdem eine gute Nähe, einen guten Patienten- und Bewohnerinnen-Kontakt und einen guten Kontakt eben auch unter Kolleginnen und Kollegen, wenn die Institution nicht selber das kollegiale Du eingeführt hat, aber dann halt eben auch hoch bis zum Chefarzt. Das muss dann institutionell halt vorgegeben werden, um da halt Unsicherheiten auch einfach im Kontakt zu nehmen. Das macht einen Unterschied. Das macht auch für mich als Pflegefachperson einen Unterschied, wenn auf meinem Schild eben Frau Moosbald steht und ich so auch von Patientinnen und Angehörigen angesprochen werde. Das vielleicht auch noch so zum Kontext der Zusammenarbeit.
Ja, in Deutschland ist man immer noch die Schwester oder der Pfleger. Wir haben ja gesagt, also ich glaube, wir haben mittlerweile auch verschiedene Ansätze. Es gibt so diese Lerninseln, unterschiedlichen, also die auch interprofessionelle Ausbildungsstationen, die sich jetzt quer durch Deutschland immer mehr in der Aufbauphase eigentlich befinden. Du hast ja schon gesagt, im deutschsprachigen Raum ist, glaube ich, die Schweiz wirklich Vorreiter. Ansonsten, wenn man ein bisschen über die Ländergrenzen hinwegschaut, ja, Kanada oder auch die Schweden sind da sehr, sehr führend. Deutschland versucht sich da natürlich ein bisschen zu orientieren, hat aber da noch Potenzial zur Entwicklung, würde ich sagen.
Sehr gut, ich würde ergänzen, Deutschland ist sehr hierarchisch und noch sehr doll mit der ärztlichen Sichtweise. Sieht man auch im Kampf um die neuen Gesetze, um Kompetenzstärkungsgesetz und ähnliches, da wir noch nicht ganz so eine gute politische einheitliche Stimme haben im Pflegeberuf. Aber die Chance ist hier natürlich, diese modernen Teamstrukturen, die auf Augenhöhe kooperieren, abzugucken, auch wenn es in den einzelnen Stationen oder Kliniken dann eher Modelle sind und so interne Lösungen. Und eigentlich wir ja dahin wollen, dass es einheitlich wird und wir einheitlich interprofessionell, interdisziplinär arbeiten. Kommen wir zum berufliche Anerkennung und Rollenverständnis. Ist ein bisschen ähnlich, aber wir haben ja auch in der Schweiz ein anderes Gesetz, was das auch anders regelt. Selina, magst du uns davon mal berichten?
Also berufliche Anerkennung, würde ich sagen, ist auf jeden Fall gegeben. Eben Gesundheitsberufegesetz ist ein Schlagwort dafür, wo man einfach sagen kann, es ist halt einfach ganz anders geregelt. Es gibt auch im Internet online für alle verfügbaren Register von den Pflegefachpersonen. Das kann ich öffentlich einsehen. Das haben wir natürlich in Deutschland nicht. Das heißt, uns fehlen da einfach auch strukturelle Grundlagen, die wir hier haben. Und das bringt natürlich auch eine ganz andere Rollenklarheit mit sich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie uns auch die Pflegeassistenzberufe angucken in Deutschland, wo es halt irgendwie so einen Wildwuchs gibt, wo man irgendwie über unsere Bundesländer verteilt, ich glaube, 24 verschiedene Pflegeassistenzausbildungen gibt, die halt irgendwie von mal irgendwie so Wochenendkurs bis zu 3 Jahren Pflegeassistenzausbildung gibt. Da sind wir halt hier weit von entfernt. Da gibt es dann halt irgendwie klare Regelungen und genaue Rollenverständnisse und Abschlüsse, die damit einhergehen. Das ist natürlich auch hier sehr wichtig und das brauchen wir auch für uns, für Klarheit innerhalb unserer Profession.
Genau, hast du eigentlich ja schon angesprochen. In Deutschland tun wir uns da nach wie vor schwer, vor allem auch mit der berufsständischen Vertretung. Die Kammer in Rheinland-Pfalz steht zurzeit auch wieder massiv unter Druck. Du hast das Berufsregister angesprochen. So eine Kammer wäre ein Ansatz für ein Berufsregister. In Bayern hat man da jetzt einen Sonderweg gewählt mit der VDDP, die eben versucht, auch ein Berufsregister einzuführen. Und ich glaube schon, dass das der richtige Schritt ist, um auch sich irgendwie ja, politisch über Lobbyarbeit Gehör zu verschaffen.
Super, dann sehen wir hier auch wieder die Chance, weil die klaren Rahmenbedingungen und die klaren Qualifikationsstufen wirklich zu definieren, auch gesetzlich, macht ja auch viel mit der Berufsidentität. Und da sind wir in Deutschland auch noch auf dem Weg. Es ist noch an einigen Stellen etwas schwammig und bedarf noch etwas mehr Regelung. Genau, bei den Arbeitsbedingungen und Löhnen, der letzte Punkt. Wie wäre das in der Schweiz? Verdient man ein bisschen besser?
Ja, auf jeden Fall. Und auch noch trotzdem halt irgendwie die Abgaben und die Ausgaben natürlich größer sind in der Schweiz, bleibt am Ende des Monats halt einfach mehr übrig. Es ist trotz all dem ein gesellschaftlich gut anerkannter Beruf, besser gestellt, als ich das in Deutschland sehen würde. Das heißt, auch hier macht sich das halt in den Löhnen sichtbar. Wir haben andere Arbeitsbedingungen. Wir haben besseren Personalschlüssel zum Beispiel auch. Also in Berlin habe ich halt irgendwie auf der Neuro eine 1:10 Versorgung gehabt. Hier auf der Neuro habe ich in 1:6 Versorgung plus eine Fage, Fachfrau, Fachmann, Gesundheit heißen die. Die sind auch dreijährig ausgelernt, aber eben keine Pflegefachmann, Pflegefachfrau, also nichts Diplomiertes. Das heißt, die laufen mit mir im Tandem. Die können viele Sachen, also fast alle Sachen allein. Es gibt bestimmte Aspekte, die man dann gemeinsam, wie zum Beispiel eine Visite, gemeinsam begleiten muss. Aber dadurch habe ich eben Zeit für meine schwer neurologischen Patientinnen und Patienten und betreue dann vielleicht nur 2 Fälle, die sehr komplex sind, komplett alleine oder eben 4 leichtere Fälle, wo dann eben die Fage 2 übernimmt. Das heißt, ich habe natürlich auch ganz andere Ressourcen, mich fachlich einzubringen in den Pflegeprozess, in meine Planung, wo es eben hingeht, fachlich. Und diese Rahmenbedingungen bietet uns Deutschland so eben im Moment nicht. Und eben auch die Akademisierung muss natürlich lohntechnisch abgebildet sein. Ich kann nicht mich irgendwie mit einem Bachelor hinstellen und dann das Gleiche bekommen wie eine normale dreijährig ausgelernte, weil ich bringe ja ganz andere Kompetenzen mit. Und das Gleiche ist auch mit einem Master. Das muss abgebildet sein. Das muss irgendwie auch einen Anreiz dafür geben, dass wir die Akademisierung weiter anstreben und verfolgen. Als wenn, wie du Mario vorhin schon gesagt hast, man ist dann fertig mit dem Bachelor und man weiß eigentlich gar nicht, was kann ich jetzt mehr, was darf ich überhaupt, was sind die Vorteile, weil dann wird sich halt einfach jeder dafür entscheiden, die Ausbildung weiterzumachen, Ausbildungsgehalt zu bekommen natürlich dann auch und eben auch zum Teil vielleicht weniger Verantwortung übernehmen, weil ich habe ja dann eine andere Grundlage. Und deswegen, obwohl ich in der Schweiz eben bin, setze ich mich noch ganz doll mit dem Bukuma-Bund eben für Arbeitsbedingungen und Löhne in Deutschland ein, auch wenn ich nicht mehr da bin, weil ich halt trotzdem mich natürlich meinem Ausbildungsland gegenüber verpflichtet fühle.
Du hast es ja schon angesprochen. Ich glaube, da verdient man deutlich besser. Jeder, der schon mal ja in so einer Zeitarbeitsfirma angefragt hatte, wie viel man denn in der Schweiz verdienen würde, dem wird schwindelig bei den Zahlen. Wirklich schlecht kann man jetzt nicht sagen, dass wir hier in Deutschland in der Pflege verdienen. Also in Vollzeit, vielleicht auch mit Weiterbildung, kann man schon davon leben, aber im Vergleich zu der Arbeitsbelastung, die man eben hat, ist es dennoch ausbaufähig. Du hast vorhin die Personaluntergrenzen und Personalschlüssel angesprochen. Also ich glaube, das ist auch noch ein wirklicher Ansatzpunkt, den wir hier in Deutschland verfolgen können. Vor allem auch in der Notaufnahme fehlt uns sowas komplett. Wir haben keinerlei Personalschlüssel oder Untergrenzen.
Sehr gut, habt ihr sehr gut gemacht. Dankeschön. Und bedeutet natürlich, wir haben jetzt sehr schön doll in die Schweiz geguckt und auch hier, dass es halt weiterentwickelter ist, besonders die Akademisierung, auch die Zusammenarbeit und die Berufsanerkennung, sowie natürlich wir hier gucken müssen, dass wir Aufholpotenzial haben in Deutschland und wir brauchen Reformen, das wissen wir ja, wenn wir aktuell Nachrichten gucken und es bleibt spannend, wie sich das so gestaltet. Ein bisschen ist ja jetzt schon, wir haben die Pflegefachassistenz frisch beschlossen, aber das ganze Akademische nach oben hinaus ist halt alles noch gar nicht richtig geregelt oder ist nicht geregelt und somit brauchen wir diese bilateralen Austausch natürlich. Wir kommen dann gleich natürlich noch zu einem Fallbeispiel. Da machen wir die Analyse und reden zum Schluss von den Praxistipps und der Berufserfahrung.
Das Fallbeispiel.
Bei jedem Fallbeispiel bringe ich immer ein Bild mit, von der KI gemacht, damit die Menschen ein bisschen mehr ein Gesicht bekommen. Das sieht man dann auf Instagram zum Beispiel und kann nachgucken, was wir da gesehen haben. Ich bitte mal Mario, das Bild zu beschreiben. Was siehst du da? Viele junge Menschen.
Viele junge Menschen. Um genau zu sein, fünf Menschen, zwei männliche und drei weiblich gelesene Menschen. Der linke, der hat so einen grünen Kassak, sieht aus wie ein Intensivkassak an. Die zweite könnte eine Reinigungsdame sein, hat auf jeden Fall auch Arbeitskleidung an. Die mittlere Dame, die ist sehr schick gekleidet in einem weißen Blazer. Die Dame daneben, die hat ein Buch in der Hand und ein Kopftuch. Sieht muslimisch geprägt aus. Und der Herr ganz rechts, der ist schick in einem Anzug mit Krawatte.
Welche Team könntet ihr darstellen? Multiprofessionell, intraprofessionell?
Ja, wenn, dann multiprofessionell.
Okay.
Auch interdisziplinär.
Könnte auch sein, würde ich auch denken. Also man kann so ein bisschen deutend halt einfach darstellen, dass verschiedene Professionen natürlich irgendwie zusammenarbeiten müssen. Dabei haben wir das Fallbeispiel der Summer School in der Schweiz. Lena, Pflegefachfrau aus Deutschland mit 3 Jahren Berufserfahrung, nimmt an einer interprofessionellen Summer School an der ZHAW Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften teil. Dort arbeitet sie gemeinsam mit Studierenden und Fachpersonen aus Pflege, Physiotherapie und Ergotherapie an einem simulierten Fall aus der Geriatrie. In gemischten Gruppen entwickeln sie gemeinsam einen Versorgungsplan, reflektieren Rollenbilder und üben Kommunikation auf Augenhöhe. Ergebnis ist, Lena erweitert ihr Verständnis für interprofessionelle Zusammenarbeit, knüpft internationale Kontakte und bringt neue Impulse für ihren Arbeitsalltag nach Deutschland mit. Das ist also dann zum Beispiel eine Fallbesprechung im Team mal zu planen.
Die Analyse.
Deshalb diese Bild, ja, soll sozusagen Bild aus der Summer School darstellen, wo die dann zusammen Fall bearbeitet haben. Aber Mario, du kannst ein bisschen berichten. Du hast sowas auch schon mal gemacht.
Ich habe auch sowas schon mal gemacht. Ja, richtig. Ich war nicht an der Summer School, sondern an der Winter School der ZHAW. Und wir durften uns da von unserem Studium praktisch ein Modul anrechnen lassen und durften da 2 Wochen eben ja hospitieren und haben verschiedene Workshops in Bezug auf interprofessionelle Zusammenarbeit, interprofessionelles Lernen machen können. War sehr, sehr spannend, weil wir eigentlich wirklich weltweit unterschiedliche Studentinnen, Studenten hier hatten. Also die Philippinen waren da lustigerweise sehr stark vertreten und war definitiv eine Erfahrung, die ich eigentlich jedem empfehlen können würde.
Super. Ich glaube auch, dass das echt was mit einem macht und man auch wirklich gut nochmal andere Blickwinkel bekommt.
Tatsächlich gibt es so Modelle auch schon in Berlin. Das habe ich damals im Bachelor gehabt. Aber ich würde sagen, dass es, was Mario beschreibt, mit seiner Erfahrung einfach in einem viel internationaleren Kontext ist, vielleicht auch einfach schon weiter durchdacht. Das war wie so ein rudimentärer Austausch, wo man auch eben diese Fallbeispiele zum Beispiel bearbeitet hat mit Ärzten und Ergotherapeuten zusammen. Und jede Profession sollte sozusagen der anderen irgendwie was beibringen. Aber man hat halt vom Kontext, von der Habitus quasi gemerkt, dass das wie einfach abgesessen wurde oder man da war, weil man da sein musste im Studium und nicht jetzt so wie Mario begeistert da reingeht und dann wieder rausgeht und sagt, oh, ich habe häufig für mich mitnehmen können von anderen Professionen und von diesem interprofessionellen Kontext.
Danke fürs Teilen. Ja, kenne ich auch von manchen Studiengängen oder auch, dass sowas Ähnliches bei den Medizinern im Wahlpflichtmodul drin ist und dann geht da kaum jemand hin, weil es ist ja Wahl. Also, wir gehen mal in die Analyse und zwar in die 5 Kompetenzbereiche.
Die Kompetenzbereiche,
die ja so wichtig sind in der Pflegefachkraftausbildung in Deutschland. Und damit die Auszubildenden, die diese Folge vielleicht hören, da auch ein bisschen was mitnehmen. Denn auch so ein Fallbeispiel kann analysiert werden in einem Examen.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Kompetenzbereich 1 sagt immer Pflegeprozess, Pflegeplan. Lena plant und evaluiert einen Pflegeplan in diesem Team und bringt ihr Fachwissen zu Pflegediagnosen und so weiter mit ein in dieser Summer School.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Im Kompetenzbereich 2, da geht es im Großen um Kommunikation, Kommunikationstechniken und Beratung. Die übt sie ja hier, klare, respektvolle Kommunikation, Fallbesprechungen oder Supervisionen, Anwendungsbeispiele, vielleicht auch verschiedene Schritte, die man einhalten kann im interprofessionellen Team, um eine bessere Fallbesprechung zu machen.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Im Kompetenzbereich 3 ist ja das, worüber wir die ganze Folge über lang geredet haben, über was das eigentlich ist, intraprofessionelles Arbeiten und was das im Vergleich zu den anderen Definitionen ist, wie man Zusammenarbeit reflektieren kann, wie da der Vergleich ist von Schweiz und Deutschland und wie wir in der Pflege noch besser werden können.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Kompetenzbereich 4 ist das Recht. Wir berücksichtigen also alle Patientenrechte und den Datenschutz und die Dokumentationspflicht.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Und wenn wir dann in den Kompetenzbereich 5 gehen, in die Ethik und Pflegewissenschaft, wir setzen unsere ethischen Prinzipien um und wir nutzen evidenzbasierte Erkenntnisse. Da gibt es ganz viele Studien, dass Klienten-Patienten-Education, also Patienten wirklich zu beraten, einen hohen Mehrwert haben für die Compliance, für das Therapieverständnis und für das Durchhalten einer Therapie, sodass wirklich die Education ein Beispiel aus der evidenzbasierten Pflegewissenschaft wäre an dieser Stelle.
Praxistipps.
Kommen wir zu den Praxistipps. Ihr dürft mal frei ein bisschen erzählen, was denkt ihr, muss neu gemacht werden, was brauchen wir so, was für Praxistipps würdet ihr im Azubi zu diesem Thema Health Professions und Interprofessional mitgeben?
Haben wir ja vorhin schon gesagt, dass die Pflege ein unglaublich breites Spektrum ist und wenn einem ein vielleicht direkt nach der Ausbildung der erste Einsatzort oder der erste Arbeitsbereich nicht hundertprozentig zusagt, dann sollte man den Mut haben und einfach sich andere Bereiche anschauen. Irgendwann wird man schon finden, was einem gefällt und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als direkt nach dem Examen demotiviert zu sein, weil einem das Arbeitsumfeld nicht gefällt.
Genau, ich würde mich da auf jeden Fall anschließen. Ich glaube, das ist vielleicht ein Vorteil, den ich auf jeden Fall sehe von der deutschen Ausbildung zu dem System, wie es in der Schweiz ist. Hier ist man viel länger im Praktikum, also schon mindestens seine 6 Monate auf einer Abteilung. Dadurch sehe ich aber auch viel, viel weniger. Was ich in Deutschland so gut finde, ist, dass man, wenn man aus der Ausbildung rauskommt, wirklich viele Sachen kennenlernen durfte, überall mal reinschnuppern konnte. Zwar oberflächlicher, das muss man fairerweise sagen, aber vielleicht besser herausspüren kann, was interessiert mich eigentlich nachher wirklich, wo möchte ich mich hinbewegen, weil die Hemmschwelle dann einfach viel niedriger ist. Was ich auch sagen würde, ist auf jeden Fall, weil wir eben über andere Health Professions heute sehr viel gesprochen haben, ruhig auch da mal anzufragen, ob ich irgendwie bei einer anderen Profession mal mitlaufen kann. Gerade in der Ausbildung bietet sich das an. Man hat so viel, würde es jetzt mal Narrenfreiheit nennen, sagen. Wenn man sich gut anstellt in seinem Praktika und gute Leistung gebracht hat, dann ist jede Institution eigentlich, würde ich jetzt behaupten, bereit, einen auch mal irgendwo einen anderen Tag mit hinzuschicken, begleiten zu lassen und. Und das hilft uns natürlich, im interprofessionellen Setting zu agieren, die andere Profession besser zu verstehen, die Perspektiven von denen mit einnehmen zu können. Das heißt, unsere Sichtweise eigentlich zu erweitern, gerade wenn wir halt in die Meckerkultur reingucken oder so. Je mehr Verständnis ich für ein Setting und für ein System habe, desto weniger gehe ich halt irgendwie nur von meiner einzelnen Perspektive aus. Und ich würde immer allen Menschen empfehlen, guckt außerhalb eures Ausbildungssettings, also außerhalb eures Spitals, außerhalb eures Pflegeheims. Wenn es geht, geht ins Ausland. Guckt bei Erasmus-Programmen für Leute, die da eben finanzielle Unterstützung sich holen möchten. Auch das gibt es eine Haufen Sachen in Deutschland, wo gefördert wird, dass man eben Praktika im Ausland machen kann. Und diese Chance würde ich auch immer nutzen. Und für schon Ausgelernte gibt es ja auch Bildungsurlaub, den man auch beantragen kann, wo ich immer sagen würde, schaut euch das an, auch für den interprofessionellen Austausch, einfach um die eigene Perspektive zu erweitern.
Oh, so viele schöne Tipps.
Ja, wir haben ja jetzt viel über Berufsidentität, berufliches Selbstverständnis gesprochen und ich würde den Leuten gerne auch mitgeben, macht euch aktiv, bringt euch ein in Fachgesellschaften, Berufsverbänden, Gewerkschaft, wendet euch im Haus vielleicht an die Stabsstelle Pflegewissenschaft und macht euch aktiv und macht euch laut.
Ach, schön. Ich würde ergänzen mit einer kleinen Checkliste, die ist nachher auch auf dem Skript drauf, dass man Haken setzen kann. Und zwar habe ich die Chance genutzt, international mal einen Vergleich zu machen. Also habe ich in andere Länder geguckt oder da ein Praktikum immer. Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten genau, mich zu informieren, ob im eigenen Land oder in anderen Ländern. Noch hier empfehle ich jedem, eine Aus-, Fort- und Weiterbildung zu besuchen und nicht auf dem Stand nach dem Examen zu bleiben. Dafür gibt es ja noch keine Pflicht in Deutschland, außer in Rheinland-Pfalz. Die haben in der Pflegekammer beschlossen, dass es jetzt eine Weiterbildungspflicht gibt. Und auch Praktikas, Hospitationen, auch das habe ich als Praxisanleiter immer empfohlen, was Selina so schön gesagt hat, geht mal bei den Physiotherapeuten mit, geht mal bei den Ergotherapeuten mit, geht mal bei der Logopäde mit, um zu verstehen, was die anderen Berufe tun. Auch hier Kongresse ist einer meiner Lieblingstipps. Geht auf einen Kongress, tauscht euch aus, geht in Fachgruppen, kommt zu Pflege gegen Rechts, geht in eine Gewerkschaft, in einen Berufsverband oder meldet euch freiwillig in der Pflegekammer, nur weil die nur in NRW ist oder in Rheinland-Pfalz. Das heißt nicht, dass ihr nicht da auch Mitglied werden könnt. Gebt auch freiwillige Mitgliedschaft oder Bochumer Bund. Das heißt, werdet aktiv, werdet irgendwo Mitglied. Dadurch bekomme ich ganz, ganz viele Kontakte und ganz viel neues Wissen und ganz viel auch, wo zum Beispiel gutes Arbeitsklima herrscht und wo Entwicklungsmöglichkeiten sind. Und dann kriegt man von einem Berufsverband durchaus einen Tipp, wo man vielleicht sich eher bewerben sollte. Das fördert die Entwicklungschancen extrem.
Die Berufserfahrung.
Ganz zum Schluss vielleicht noch berufliche Erfahrung von euch dagelassen und dann wären wir auch wirklich am Ende. Wollt ihr noch kurz teilen, wie ist eure Berufserfahrung hinsichtlich? Ich bin jetzt die ich jetzt bin, ist ja ein bisschen längerer Weg. Vielleicht sagt ihr einmal so kurz, wie waren eure Steps? So eine Art Mini-Vorstellung hatten wir ja schon, aber wie waren eure Steps zu eurem Professionsverständnis?
Na, dann würde ich vielleicht einfach anfangen kurz. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich nach der Ausbildung wie das Gefühl hatte, dann nochmal richtig anzufangen zu lernen und dann nochmal richtig angefangen habe, mich und mich im Kontext der Profession überhaupt kennenzulernen. Und mit jedem Schritt mit Akademisierung, mit einer Weiterbildung, ich habe auch Praxisanleiterin gemacht gehabt. Das sind alles Erfahrungen, die mir geholfen haben, mich kennenzulernen, mich auch in meinem Arbeitsfeld kennenzulernen und eine Haltung zu entwickeln. Und ich glaube, das ist das, was ganz wichtig ist. Also nicht einfach nur was Copy-Paste vorgelebt zu bekommen, weil das nicht authentisch ist, sondern es braucht halt einfach Zeit, es braucht den Austausch, es braucht, wie du eben auch gesagt hast, eben zum Beispiel Kongresse und Fachgruppen, die einen formen, die einen unterstützen und auch wachsen lassen, damit man wirklich eine authentische Haltung zur eigenen Profession entwickelt, um sie dann auch wirklich vertreten zu können. Mario hat das vorhin gesagt gehabt, eben das ist so wichtig, dass wir uns organisieren und dass wir eine laute Stimme bilden, dass wir halt wirklich eine starke berufspolitische Vertretung auch hinbekommen als Profession. Und dafür brauche ich genau diese Ansätze. Das ist ein fortwährender Prozess. Also ich bin noch nicht fertig, aber ich glaube, bin momentan schon an einem ganz guten Stand.
Ja, danke. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich glaube, berufliches Selbstverständnis braucht Zeit, wie du gesagt hast. Direkt nach der Ausbildung tut man sich da schwer. Man muss, glaube ich, auch verschiedene Bereiche mit all ihren Ups and Downs einfach mal durchleben, um sich selbst und seinen Platz so in dieser großen Pflegelandschaft zu finden. War bei mir ähnlich. Ich bin, wie gesagt, über Umwege in der Notaufnahme gelandet und war dann da wirklich von der Komplexität begeistert. Hab dann die auch Praxisanleiter gemacht, die Weiterbildung Notfallpflege eben, hab dann so Skillkurse, BLS, ALS, ACELS und so weiter besucht, darf da jetzt auch in einigen Formaten als Instruktor tätig sein. Und im Endeffekt, ich habe das mal gesagt, ja, ich habe dann die Pflege irgendwann durchgespielt gehabt. Es gab keine nicht akademischen Fortbildungsmöglichkeiten mehr, die mir wirklich weitergeholfen hätten. Und so bin ich in dieses Studium reingerutscht und bereue es bis jetzt nicht. Also es haben sich dadurch viele Perspektiven eröffnet und das kann ich jedem nur empfehlen.
Absolut. Also ich bin auch für Akademisierung ähnlicher Laufbahn. Praxisanleiter dann festgestellt, auch Pädagogik irgendwie liegt mir nicht. Dann habe ich erst den Bachelor gemacht. Auch einen Multiprofessionellen, wo man mit vielen Berufen zusammen war. Und dann habe ich an der Charité Health Professions Education studiert. Da sind ja auch verschiedene Gesundheitsfachberufe, die dann die Berufspädagogik zusammen studieren. Diese kunterbunte fand ich sehr schön in den Studiengängen, Bachelor wie Master. Man war nicht in seiner Bubble, sondern hat untereinander voneinander in der Fachdidaktik gelernt. Und habe auch ab und zu mal so Vorlesungen im Bachelorstudiengang, in so einem Fernstudiengang. Und dann ist es halt auch so, dass ich immer wieder merke, dass ein Studium schon nochmal ein anderes Mindset macht. Ich bin halt nun mal in einer klassischen Ausbildung viel unterwegs. Und wenn ich dann eine Vorlesung in einem Bachelorstudiengang habe, dann ist schon auch, dass dieses analytische Denken, Transferdenken auch immer damit mehr trainiert wird. Und auch diese wissenschaftlichen Skills viel mehr trainiert werden. Und somit man ja einen ganz anderen Blick über den Tellerrand bekommt und deswegen bin ich auch für eine Akademisierung, die einem wirklich mehr Professionsverständnis bringt und das muss ja nicht direkt nach der Ausbildung sein, dass man seine Berufsidentität findet, da hat man ein bisschen Zeit für. In diesem Sinne danke, dass ihr da wart und dass ihr mit mir durch diese Folge gestolpert seid.
Danke dir auch.
Tschüss.
Gerne, hat mich gefreut. Bye, bye. Gegen Leistungsmenschlichkeit, die Leute als auch heißt. Für Vielfalt, Respekt, für Gerechtigkeit. Gemeinsam gestalten, jetzt ist an der Zeit. Wissen ist Macht, also lern uns erlaubt. Steht für Demokratie ein, sei die Masse vor. Bildung braucht Herz, Haltung und Mut. Wir machen die Zukunft, wir machen sie gut. Deine Stimme zählt in der Pflege und in Hand. Wir müssen sind wir stark, Hand in Hand. Fliege mit Hals und wir machen's wahr. Demokratie gestalten, Jahr für Jahr.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.